Literatur im Betrieb mit Erika Tomalla und Mladen Gladic.
Herzlich willkommen zu Literatur im Betrieb. In diesem Podcast interessieren wir uns für Bücher und vor allem für das, was sie möglich macht. Mein Name ist Mladen Gladic, ich bin Journalist und arbeite im Feuilleton der Welt.
Und ich bin Erika Tomalla, Professorin für Buchwissenschaft in München. Heute beschäftigen wir uns mit Self-Publishing. Ich weiß nicht, an welche Bücher du dabei denkst, Mladen, aber ich glaube, viele haben da eher so schlecht gemachte Bücher von Personen vor Augen, die es auf dem regulären Markt irgendwie nicht geschafft haben.
Opas Memoiren zum Beispiel.
Genau solche Sachen. Aber Self-Publishing ist gegenwärtig längst kein Randphänomen mehr. Es gibt viele Self-Publisher, die davon leben können, natürlich nicht alle. Es gibt aber sogar einige, die auch den Sprung auf die Bestsellerlisten schaffen.
Das ist Grund genug, sich heute mit diesen und anderen Fragen zu beschäftigen. Was bringt die Leute eigentlich dazu, ihre Bücher selbst zu verlegen? Und wie unterscheiden sich selbstverlegte Bücher von Verlagspublikationen? Lässt sich in manchen Sparten des Buchmarkts gar eine Verdrängung traditioneller Bücher durch Self-Publishing beobachten? Seit wann gibt es das eigentlich? Wie immer schauen wir zuerst in die Vergangenheit.
Der Blick zurück.
Ja, der Blick zurück führt uns heute in das Jahr 1884. Da war Mark Twain so unzufrieden mit seinen bisherigen Verlegern, dass er kurzerhand seinen eigenen Verlag gründete. Die Abenteuer des Huckleberry Finn, also Mark Twains großer Erfolg, erschien in seiner selbst gegründeten Firma Charles L. Webster & Company. Dieses Pseudonym führt auch dazu, dass kaum jemandem bekannt ist, dass das eigentlich ein Selbstverlag war. Mark Twain übernahm das volle Risiko für das Buch und behielt Recht. Die Abenteuer des Huckleberry Finn wurden nicht nur zu einem Verkaufserfolg, sondern zu einem der bekanntesten Klassiker der amerikanischen Literatur. Ein echter Self-Publisher also, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Ja, Mark Twain ist natürlich nicht der Erste, der sein Buch selbst verlegt hat. Was denkst du denn, Lan, seit wann gibt es eigentlich Selbstverlage?
Ich denke da ans 18. Jahrhundert, an Klopstock, der seine Gelehrtenrepublik im Subskriptionsverfahren beworben hat.
Ja, Subskriptionsverfahren, das klingt sehr kompliziert. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Das ist im Prinzip ein Verfahren, bei dem man Leute vor der Publikation dafür gewinnt, dass sie einen unterstützen, dass sie was zahlen. Und sobald man dann genug Geld zusammen hat, kann man das Buch finanzieren.
Das ist eigentlich so eine Crowdfunding-Idee avant la lettre, nicht wahr?
Genau, es ist eigentlich so eine Art Crowdfunding-Idee. Und interessant ist, dass, also Klopstock, weiß ich gar nicht, ob das jetzt ein Autor ist, der noch vielen etwas sagt. Im 18. Jahrhundert war er ein Superstar, eigentlich der große Autor vor Goethe und auch ein großes Vorbild für Goethe. Aber es gibt auch viele andere wirklich sehr, sehr bekannte Autoren und Autoren, die auf Self-Publishing gesetzt haben oder eben Selbstverlag, hat man dann eher gesagt, oder Eigenverlag. Neben eben Klopstock oder Mark Twain, die wir schon genannt haben, James Joyce ist jemand, der im Selbstverlag publiziert hat. Stefan George ist auch ein ganz interessanter Fall, weil es da wirklich darum ging, auch künstlerische Freiheiten zu nutzen, die man im Verlag oder die er meinte, im Verlag nicht zu haben. Auch das ist ein Motiv, dass man im Prinzip den eigenen Verlag gründet, um möglichst viele Ausdrucksformen, Ausdrucksmöglichkeiten zu haben und nicht die Limitierungen, die man hat, wenn man beim Verlag publiziert.
Freiheiten ist wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort, weil man ja auch an politische Freiheiten denken kann. Man denkt zum Beispiel an die Samizdat-Literatur in kommunistischen Regimen, die im weitesten Sinne vielleicht auch als Selbstverlag oder Self-Publishing bezeichnet werden kann.
Genau, oder wenn man an die ganze, also große Menge an Flugblattliteratur auch denkt, Flugschriften, die ja seit der frühen Neuzeit natürlich auch publiziert wurden, oft auch um politische Botschaften zu vermitteln. In den Religionskriegen natürlich wurde das viel genutzt. Also auch das sind natürlich Motive, dass man den Selbstverlag nutzt, weil man gar keine Möglichkeiten hat, anders zu publizieren aus politischen Gründen. Ein anderer Fall, bei dem auch politische Motive eine Rolle spielen, mitunter, ist Elsa Lasker Schüler. Die jüdische Dichterin, die im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt hat und die nach dem Ersten Weltkrieg relativ prekär gelebt hat, auf Unterstützung angewiesen war. Sie war eigentlich auch schon eine bekannte, sehr bekannte, auch erfolgreiche Autorin, aber sie hatte es dann zunehmend schwer aus politischen und aus wirtschaftlichen Gründen. Und sie hat 1925 so ein regelrechtes Pamphlet des Selbstverlags geschrieben. Vielleicht lesen wir daraus mal kurz was vor. Das ist wirklich ganz toll, werden wir auch verlinken in den Shownotes, weil das auch eine große Anklage an ihren bisherigen Verleger ist.
Sie schreibt: Ich räume auf. Und zwar nicht nur durch die Blume eines lyrischen Gedichts oder durch das Rauschen des Lindenbaums einer sentimentalen Novelle oder durch das Gucklach eines Schlüsselromans. Nein, ich klage die Verbrecher, hätte ich beinahe gesagt, ich klage die Verleger an, die die Dichtung auf den Märkten für ihre Taschen ausschreiben. Ich kenne kaum einen Dichter, der nicht mit grenzenloser Missachtung sich über seine Verleger äußert. Aus Idealismus hat wohl selten ein Verleger Bücher gedruckt. Da sieht man einen Topos. Der Topos ist nur Verleger, weil er etwas verkaufen will. Der Dichter an sich, die Dichterin in diesem Fall, ist jemand, der das aus hehreren Motiven macht.
Genau. Und von verlegerischer Seite wurde ja oft genau mit dem Gegenargument gegen Self-Publishing polemisiert und gesagt, diese vertrauensvolle Beziehung, die man idealerweise hat zwischen Verlag und Autorin oder Autor, wo man eben ganz intensiv zusammenarbeitet, wirklich eine künstlerische Form der Betreuung hat, die gibt es so im Self-Publishing nicht, da ist man auf sich selbst gestellt. Hier lautet das Argument, und das ist was glaube ich oft eine Rolle spielt, wenn sich Leute entscheiden, in den Selbstverlag zu wechseln oder das bewusst zu wählen, ist es das Argument, dass die Verleger eigentlich Geld machen mit einer Leistung, die sie nicht selbst erbracht haben.
Das ist interessant, weil Verleger sagen würden, wie du es auch schon ausgeführt hast, dass sie eigentlich Gatekeeper sind. Gatekeeper für die Qualität der Literatur, für eine bestimmte Ausrichtung. Manche Verlage haben bestimmte weltanschauliche, politische Grundsätze. All das.
Und genau das ist ja auch das Argument, das dann immer vorgebracht wurde gegen Selbstverlagprodukte, dass es da keine Qualitätskontrolle gibt. Wir werden uns vielleicht nachher noch darüber unterhalten, ob das tatsächlich der Fall ist in der Gegenwart. Oder ja, ich glaube, es ist auch ein eben inzwischen sehr, sehr ausdifferenzierter Markt. Vielleicht sprechen wir mal darüber, wie sich Self-Publishing eigentlich entwickelt hat. Also seit man auch wirklich Self-Publishing sagt, dass es ein englischer Begriff jetzt ist, der sich hier eingebürgert hat, dass man eben nicht mehr von Selbstverlag spricht, hat ja auch seine Gründe.
Das ist nicht nur ein Label, das irgendwie diesen komischen Ruch von der hat es nicht geschafft, da schreibt Opa seine Memoiren und verlegt sie, weil kein Verleger die will, also er macht das selbst, irgendwie abstreifen will. Das sind noch andere Gründe.
Das ist nochmal ein anderer Begriff. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass insbesondere das Internet nochmal sehr viel verändert hat an der Selbstverlagskultur. Dass man jetzt von Self-Publishing spricht, hat wahrscheinlich schlicht damit zu tun, dass es wie vieles dann eine Entwicklung ist, die sehr stark aus den USA zu uns gekommen ist. Also ein wichtiger Schritt war ja in den 90er Jahren die Entstehung von Print on Demand.
Was genau versteht man darunter?
Print on Demand ist ja im Prinzip ein Produktionsverfahren. Man muss sich vorstellen, eben klassischerweise, wir haben über Subskription gesprochen, muss man Bücher einer bestimmten Mindestauflage drucken, damit es sich überhaupt lohnt. Das heißt, man muss als Verlag kalkulieren, sagen, wie viele Exemplare kann ich vielleicht verkaufen. Dann muss man in Vorleistung gehen, muss natürlich viel Geld schon aufbringen, damit überhaupt gedruckt werden kann. Und dann wird das Zeug rausgehauen. Und Print on Demand funktioniert im Grunde umgekehrt. Man kann Bücher auch nur mit der Stückzahl 1 produzieren, weil sozusagen alles steht. Ja, man hat das Buch fertig und sobald eine Person da ist, die es haben möchte, kann produziert werden. Und das verändert natürlich sehr, sehr viel. 1997 ist dann Books on Demand entstanden als Unternehmen, das sich darauf konzentriert, für Autoren und Autoren genau diesen Service zur Verfügung zu stellen, also durch Print on Demand Bücher zu veröffentlichen.
Vielleicht muss man hier noch mal ein bisschen ausweiten, weil Print on Demand nicht nur Verlage eigentlich ausschaltet als Instanz, es schaltet auch Grossisten aus, eigentlich schaltet es auch den stationären Buchhandel aus. Das ist also eine Revolution, die vielen Beteiligten am Buchmarkt, am Literaturbetrieb vielleicht auch ein Dorn im Auge ist, weil es einfach eine Veränderung ist, die größer ist als nur das Verlage. weniger Bücher verlegen.
Genau, das ist, stellt im Grunde die ganze Lieferkette in Frage. Natürlich ist es so, dass viele Print-on-Demand-Produkte jetzt auch über zumindest Buchhandelsplattformen vertrieben werden. Also man braucht dann schon noch so eine Zwischenstation. Aber im Prinzip funktioniert es natürlich ohne eine erhebliche Anzahl an Zwischenhändlern und Zwischenschritten, die man bis dahin benötigt hat. Und sicherlich kann man bei Self-Publishing insgesamt sagen, dass ein großer Teil der Aggression oder der negativen Einstellung darüber auch daher rührt, dass es klassische Positionen im Literaturbetrieb in Frage stellt oder unnötig macht.
Ja, du hast gerade Buchplattformen gesagt, Buchmarktplattformen. Und das ist ja eigentlich der nächste Schritt, dass diese Buchmarktplattformen Enter the Everything Store, Amazon, irgendwann zu großen Player in diesem ganzen Betrieb wurden.
Genau.
Wann ist das geschehen und worüber sprechen wir?
Ja, also der große Schritt ist natürlich Kindle Direct Publishing, KDP, im Jahr 2007 gegründet worden. Es gibt noch eine Reihe von anderen Plattformen und Firmen, die man jetzt auch nennen könnte, aber KDP hat natürlich sehr, sehr viel verändert, vor allem, weil es jetzt zu einer weltweiten Verkaufsplattform geworden ist. Also die Reichweite ist einfach nochmal sehr, sehr viel größer geworden. Es hat sich ja dann in Deutschland als Gegenbewegung oder im deutschsprachigen Raum auch die Tolino-Allianz gegründet, auch als Möglichkeit, dieser Marktmacht von Amazon was entgegenzuhalten und eine eigene E-Book-Plattform zu schaffen. Da sind unter anderem Thalia, Hugendubel, Weltbild, Bertelsmann beteiligt. Und das ist mittlerweile auch relativ erfolgreich, aber bei weitem natürlich nicht so groß wie KDP.
Wichtig ist da vielleicht auch nochmal über die Endgeräte zu sprechen. Es findet ja ein Medienwechsel statt. Gerade wenn KDP, was Kindle Direct Publishing heißt und nach dem E-Reader von Amazon benannt ist, plötzlich auf alle möglichen digitalen Endgeräte spielen kann. Wir haben es nicht mehr mit herkömmlichen Büchern zu tun, sehr häufig, sondern mit Texten, die gelesen werden auf dem Handy, auf dem Kindle, auf irgendeinem anderen E-Reader, auf dem Laptop, wo auch immer.
Das ist so und tatsächlich ist es auch so, dass der Marktanteil des Self-Publishings im E-Book-Bereich insgesamt sehr, sehr viel größer ist. Ich glaube, im E-Book-Bereich liegt er in Deutschland ungefähr bei 30% und das ist im Print-Bereich deutlich weniger. In den USA ist es im E-Book-Bereich, glaube ich, noch viel mehr, also ungefähr 50%. Das ist jetzt in der Entwicklung der letzten Jahre, da sieht man auch, dass das sehr, sehr stark angewachsen ist. Es gibt in regelmäßigen Abständen europäische Self-Publishing-Studien. Es gibt ja auch inzwischen den Self-Publisher-Verband, also eine Reihe von Organisationen auch, die Self-Publisher vertreten und die versuchen auch Daten zu erheben. Und was man da sieht immer wieder bei diesen Umfragen, ist, dass sich das erheblich professionalisiert. Beziehungsweise kann man sehen, dass es eine Entwicklung eigentlich in zwei Richtungen gibt. Also es gibt auf der einen Seite Self-Publisher, die sehr niedrigschwellig einfach Bücher raushauen, da ist vielleicht dann die Qualität auch nicht immer oder ja auch das Design nicht immer sehr, sehr hochwertig, die das auch gar nicht machen, um davon zu leben, sondern die einfach irgendwas schreiben wollen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die das sehr stark professionalisieren, teilweise auch sehr viel eigenes Geld vorher investieren, in Lektorat investieren, in Marketing investieren und die damit, was den Auftritt angeht, von Verlagsautorinnen und Autoren kaum noch zu unterscheiden sind. Und das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir mit unserem heutigen Gast sprechen können.
Tom Schmidt ist Coach von Self-Publishern. Sein Unternehmen heißt Nomad Publishing. Herzlich willkommen zu Literatur im Betrieb, lieber Tom.
Vielen Dank. Herzlich willkommen an die Zuhörer und danke für die Einladung.
Vielleicht mal ganz allgemein, was macht dein Unternehmen?
Wir betreuen Self-Publisher und zeigen ihnen, wie sie Bücher auf Amazon vermarkten. Das heißt, wir begleiten sie beim Erstellungsprozess, wir zeigen ihnen, wie sie Marktanalysen machen, wie sie ihr Buch vermarkten, wie sie sich damit ein Branding aufbauen. Das heißt, eine sehr umfangreiche Ausbildung. Wir haben dort verschiedene Angebote, Kurse, Coachings, aber auch sehr viele kostenlose Inhalte auf YouTube. Wir haben einen eigenen Podcast. Das heißt, für jeden, der Self-Publisher, egal an welcher Stelle er ist, haben wir eigentlich einen ziemlich guten Einstiegspunkt. Ob das eben die Oma ist, die irgendwelche Memoiren veröffentlichen möchte oder jemand, der wirklich sich damit ein Geschäft aufbauen möchte und davon leben möchte.
Wann hast du denn das Unternehmen gegründet und was war der Impuls dafür?
Ja, da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Nomad Publishing wurde 2019, glaube ich, gegründet. Aber ich habe mit diesem ganzen Thema Self-Publishing meine ersten Berührungspunkte schon 2016 gehabt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie besonders Self-Publishing interessiert war oder ein Bücherwurm war oder was auch immer, sondern ich war ein BWL-Student, der zu wenig Geld auf dem Konto hatte. Und ich habe damals einen Aushilfsjob gehabt in der Bäckerei. Und dachte mir so, ey, das kann es nicht sein, hier für relativ wenig Geld zu arbeiten. Ich musste aber irgendwie mein Studium finanzieren. Und dann bin ich tatsächlich über YouTube auf Amerikaner aufmerksam geworden, die E-Books verkauft haben auf Amazon. Und das klang für mich irgendwie spannend. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wieso nicht selbst mal ein E-Book schreiben? Und dann habe ich mich in die Uni-Bibliothek gesetzt, habe mein erstes Buch geschrieben über eine ketogene Ernährungsweise. Mittlerweile ein ziemlich gehyptes Thema.
Damals. Was genau ist das?
Das ist eine Ernährungsform, bei der man den Stoffwechsel umstellt. Und zwar, dass man quasi die Energie nicht mehr über Kohlenhydrate zu sich nimmt, sondern vor allen Dingen über Fette. Hat diverse gesundheitliche Vorteile. Und das war ein Ernährungstrend damals in den USA. Und da habe ich mir gedacht, dazu gibt es auf dem deutschen Markt noch relativ wenig, probiere ich mal aus. Und habe mich dann in die Uni-Bibliothek gesetzt und habe in 6 Wochen einen kleinen Ratgeber geschrieben. Ich glaube, es waren, ich müsste lügen, 7.000, 8.000 Wörter. Habe das Ganze in Word formatiert und habe es dann über die Plattform Amazon KDP hochgeladen, auf Veröffentlichen geklickt. Und nach nicht mal 24 Stunden konnte das jeder in Deutschland kaufen. Und da ist natürlich am Anfang noch relativ wenig passiert, aber ich habe mich dann so ein bisschen reingearbeitet, habe mir die Marketingmöglichkeiten angeschaut und hatte dann nach dem ersten Monat 150 Euro mit diesem Buch verdient. Und das war für mich damals als Student, der jetzt nicht so viel Geld hatte, schon ganz gutes Geld. Und dann kam ich natürlich ins Rechnen. Was mache ich, wenn ich jetzt 2 oder 3 Bücher veröffentlichen würde? Dann habe ich mir gesagt, okay, mache ich weiter, habe Buch 2 und Buch 3 erstellt. Und nach 3 Büchern hatte ich dann schon über 1.000 Euro pro Monat als Student. Und so ging die Entwicklung dann weiter.
Die haben sich dann auch langfristig verkauft.
Mehr oder weniger. Man muss natürlich dazu sagen, das war am Ende ein Ratgeber, geschrieben von einem Studenten. Das heißt, mehr oder weniger wie eine wissenschaftliche Arbeit.
Ja.
Ich war kein absoluter Experte in diesem Bereich, sondern ich habe mich in den Bereich der ketogenen Ernährung eher so reingearbeitet. Aber es war eben etwas, was der Markt so nicht hatte. Einfach eine sehr einfache, kurze und praxisnahe Anleitung, wie man diese Ernährungsform umsetzen kann mit Rezepten und so weiter.
Mhm.
Und so waren dann auch die nächsten Bücher, bis ich dann irgendwann auf das Ghostwriting zurückgegriffen habe. Das heißt, ich habe mich dann irgendwann aus diesem System rausgenommen, habe gesagt, okay, ich bin kein Autor. Ich habe jetzt auch nicht so großartig viel Spaß daran, Bücher zu schreiben. Aber es gibt ja da draußen Leute, die das aus Leidenschaft machen. Und die habe ich dann dafür bezahlt und habe quasi deren Texte genommen und die dann als Buch über Amazon veröffentlicht.
Mhm. Das ist ja eigentlich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, wie dein Unternehmen jetzt funktioniert. Also wenn du sagst, du coachst Self-Publisher, das sind das ja nicht unbedingt Personen, die selber Bücher schreiben, sondern die Personen beschäftigen oder anheuern, um Bücher zu schreiben, oder?
Genau, größtenteils. Wir haben natürlich auch sehr viele Leute, die jetzt eine eigene Expertise in einem bestimmten Bereich haben, zum Beispiel Führungskräfte-Coaches, die dann sagen, hey, ich würde gerne einen Führungskräfte-Ratgeber veröffentlichen und den dann selbst erstellen.
Mhm.
Sowas haben wir auch. Aber ich würde schon sagen, dass die Mehrzahl unserer Kunden genau dieses Prinzip verfolgt, dass sie eben die Texterstellung an Experten auslagern.
Mhm.
Du sagst, das hat alles mit Amazon Direct Publishing angefangen.
Mhm.
Wir haben vorhin über Endgeräte gesprochen. Diese Endgeräte ermöglichen es ja tatsächlich, dass Autoren, eventuell auch die Plattformen, die diese Autoren verlegen oder publizieren, allerlei Daten gewinnen vom Leseverhalten der Leser. Wie lang wird gelesen, wie viele Seiten werden gelesen, etc. Spielt das für deine Praxis auch eine große Rolle?
Früher hat es tatsächlich eine größere Rolle gespielt, weil wir früher mehr auf E-Books fokussiert waren. Und wie du schon richtig gesagt hast, über die E-Reader kann man heutzutage sehr gut tracken, wie viele Seiten tatsächlich gelesen wurden, wann gestoppt wird. Man kann auch über solche Verlinkungen innerhalb eines E-Books verlinken. Und tatsächlich spielt es für einige Self-Publisher auch heute noch eine große Rolle, insbesondere im Belletristikbereich, weil dort klassischerweise viel mehr über E-Books verkauft wird. Und vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört, Amazon hat ein Programm, das nennt sich Kindle Unlimited. Dort können Nutzer über ein Abo so viele E-Books runterladen, wie sie wollen. Ich glaube, es kostet so 10 Euro pro Monat. Und dann hat man quasi eine Flatrate für E-Books. Und die Self-Publisher werden nach gelesenen Seiten entlohnt. Ja, das heißt, wenn jemand sich mein E-Book ausleiht und eine gewisse Anzahl an Seiten liest, dann bekomme ich dafür einen ganz, ganz kleinen Mini-Betrag, der am Ende des Tages gar nicht so viel ausmacht. Aber dann gibt es wie so Ranglisten. Und über diese Ranglisten kann man nochmal verschiedene Boni freischalten, die dann mehrere tausend Euro betragen können. Also für die Top-Self-Publisher kann sich das schon richtig lohnen. Und dieses System kann natürlich auch manipuliert werden. Es gab mal einen Skandal vor ein paar Jahren. Dort haben dann Leute von der ersten Seite des E-Books einfach auf die letzte Seite des E-Books verlinkt, hatten dann mehrere tausend Seiten und mit einem Klick konnten sie dann einen gewissen Geldbetrag quasi von Amazon bekommen. Aber das sind so Sachen und Lücken, die wurden mittlerweile von Amazon geschlossen.
Mich würde noch interessieren, wie du eigentlich die Entwicklung des Self-Publishing-Markts in den letzten Jahren beurteilst. Erste Frage und zweite Frage, was macht ihr eigentlich besser oder gibt es was ihr besser macht als Verlage?
Also ich würde sagen, der Markt hat sich sehr stark professionalisiert. Also als ich angefangen habe, war es tatsächlich noch so, dass die Qualität sehr gering war und man wirklich mit sehr, sehr billig produzierten Sachen schon gute Ergebnisse erzielen konnte. Also da war es wirklich so als Nutzer, dass du echt Pech haben konntest und absoluten Schrott kaufen konntest. Also das hast du von außen mit einem geübten Auge vielleicht gesehen, aber als normaler Nutzer nicht. Der Markt hat sich dann in den letzten, jetzt aus meiner Sicht 9 Jahren, stark dahingehend professionalisiert, dass einfach es immer mehr Marktteilnehmer gibt und man einfach immer bessere Qualität liefern musste, um weiter am Markt bestehen zu bleiben. Denn mal kurzfristig mit einem schlechten Buch zu verkaufen, ist relativ einfach, wenn man einen guten Titel hat, ein gutes Cover hat und ein gutes Marketing hat. Aber du kannst nur langfristig Erfolg haben, wenn dann deine Qualität im Buch selbst auch stimmt. Da sind wir auch als Unternehmen einer der Treiber, würde ich sagen, zumindest in unserem Bereich auf Amazon, die Qualität immer weiter nach oben zu schrauben, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Die meisten Kunden bei uns nutzen mittlerweile Lektorate, haben eine gewisse Qualitätssicherungsinstanz. Sie nutzen Designer, Copywriter und so weiter, die sonst auch für Verlage arbeiten. Also der Unterschied ist gar nicht mehr so groß. Mhm. Aber es ist eben alles aus einer Hand und dementsprechend hat man viel mehr Kontrolle als Self-Publisher. Mhm.
Der Podcast, den du selbst machst, auf den wir hier auch nochmal hinweisen können, Verlagsniveau heißt der, der deutet ja an, dass es eigentlich für Self-Publisher eben anzustreben wäre, so gut zu werden wie das Verlagsniveau. So hast du es jetzt auch gerade ein bisschen beschrieben, ne? Dass es immer besser und besser geworden ist. Trotzdem, und das vielleicht nochmal zu meiner Frage davor, also wo würdest du denn sagen, oder gibt es einen Bereich, wo du sagen würdest, da seid ihr eigentlich Verlagen überlegen? Was macht ihr
besser? Muss natürlich dazu sagen, so als Disclaimer, ich kenne mich nicht 100% in den Verlagen aus und ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Aber wir sehen natürlich am Ende die Bücher auf dem Markt und sehen einfach, was sie gut machen, was sie nicht so gut machen. Ich glaube, was wir Self-Publisher besser machen, ist, dass wir einfach die Möglichkeit haben, alles im Marketing auf Amazon auszurichten. Das heißt, auf Amazon gibt es einen Algorithmus, der entscheidet, welche Bücher oben ausgespielt werden und welche nicht. Und jeder kann mal in sich gehen, wenn man auf Amazon unterwegs ist, dann kauft man die Bücher sehr wahrscheinlich, die weit oben gelistet sind und nicht die auf Seite 3. Also heutzutage scrollen Nutzer nicht mehr ganz nach unten, sondern die finden eigentlich das Buch, was sie haben wollen, innerhalb von Sekunden in der Regel. Das heißt, als Publisher, egal ob Verlag oder Self-Publisher, muss man es schaffen, ganz nach oben zu kommen. Und wenn ich eben die Möglichkeit habe, genau auf diesen Algorithmus zu optimieren und nicht im Kopf zu haben, okay, ich muss auch im stationären Handel gut ankommen, dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, dass die meisten Self-Publisher die üblichen Marketing-Kanäle nicht nutzen oder nicht nutzen können, die die großen Verlage bedienen. Das heißt, die kommen halt nicht in die Auslage, in den Buchhandlungen, die kommen halt nicht auf die Litfaßsäule, die haben halt keine riesen Newsletter oder Präsenzen irgendwo, die haben halt nicht den Experten, der vielleicht irgendwo im TV auftritt oder im Radio oder was auch immer. Das heißt, man muss sich nach alternativen Möglichkeiten umschauen. Und das hat dafür gesorgt, dass die Self-Publisher sehr stark im Online-Marketing sind. Das heißt, einmal Suchmaschinenoptimierung, aber auch sowas wie Werbung schalten auf Amazon, Werbung schalten auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok. Und ich glaube, das ist ein Bereich, der von vielen Verlagen unterschätzt wird, wie viel Power das haben kann. und schlussendlich auch der Grund, warum einige Self-Publisher dann auch auf die Spiegel-Bestsellerliste und so kommen. Mhm.
Du hast vorhin über dein erstes Buch gesprochen und sagtest, sowas gab es auf dem Markt noch nicht. Mhm. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, klingt das so ein bisschen, dass man sich eher an den Topsellern orientiert. Heißt das, dass es mehr vom selben gibt im Self-Publishing oder wie siehst du das?
Ja, jein. Es kommt so ein bisschen darauf an. Also wir versuchen immer, wenn wir in den Markt reingehen, unseren Kunden beizubringen, dass man nicht so ein bisschen ins Blaue hinein publisht, sondern dass man eine gewisse Prognostizierbarkeit mit reinbringt. Das heißt, man schaut sich seine Nische, den Markt genau an, um schon mal vorher irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel ist dann hier möglich. Das klingt jetzt sehr kapitalistisch, aber am Ende des Tages will natürlich jeder Autor auch irgendwie verkaufen. Das heißt, ich glaube, jeder Autor möchte, dass das Werk, was er schreibt, wo er sehr viel Herzblut und Zeit und Geld reinsteckt, dass es möglichst viele lesen. Und wir haben ein System entwickelt, bei dem man sehr gut hervorsehen kann, welche Stückzahlen möglich sind. Man kann genau sehen, wie viel die Konkurrenz auf Amazon verkauft. Man kann sogar historisch sehen, wie viel in den verschiedenen Monaten verkauft wird. Das heißt, ich kann jetzt schon sehen, okay, das Weihnachtsbuch zum Beispiel, was aktuell gar nicht verkauft, weil aktuell kein Weihnachten ist, verkauft an Weihnachten 50 Exemplare pro Tag. Das kann ich alles herleiten. Und dementsprechend dann, genau das, was du gesagt hast, mir meine Konkurrenten raussuchen, die ich versuche zu schlagen am Ende. Das heißt, es setzt sich am Ende das Produkt durch, was am besten auf den Amazon-Algorithmus ausgerichtet ist, was bei den Kunden am besten ankommt und was häufig auch am meisten Marketingbudget hat. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Das heißt, wenn man diese drei Dinge optimiert, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit dann die anderen Marktteilnehmer schlagen und sich quasi vorbeimogeln und mehr Sichtbarkeit bekommen.
Was sind die Daten, die ihr braucht, um das zu prognostizieren oder wo habt ihr die her?
Also auf Amazon oder für Amazon gibt es Tools, die sich an dem sogenannten Bestseller-Rank orientieren. Das heißt, der Bestseller-Rank ist quasi ein Verkaufsrang auf Amazon, der zum Beispiel sagt, ein Buch ist auf Platz 2000. Das wird dem einen oder anderen Zuhörer jetzt gar nichts sagen, weil ob das jetzt auf 2000 ist oder 5000, da hat man kein Gefühl für. Aber es gibt Tools, die dann diesen Verkaufsrang umwandeln in Sales am Tag, Sales pro Monat und so weiter. Das heißt, je niedriger der Verkaufsrang, desto mehr verkauft ein Buch. Und wenn ich mir dann meine Nische anschaue, wir können ja mal ein Beispiel machen, zum Beispiel ein Norwegen-Reiseführer, dann kann ich mir genau angucken, wie viel andere Norwegen-Reiseführer aktuell pro Tag verkaufen und sehe dann, macht das Sinn für mich, dort auch etwas zu veröffentlichen oder ist vielleicht auch die Nachfrage zu gering? Und das ist tatsächlich etwas, was viele Self-Publisher, glaube ich, früher nicht gemacht haben. Die hatten irgendwie eine Idee, die haben irgendwas veröffentlicht und haben gehofft, dass es gut ankommt. Mhm. Aber dieses Element der Prognostizierbarkeit mit reinzunehmen, sorgt eben auch dafür, dass wir vorab viel mehr Risiken eingehen können. Das heißt, wir können viel mehr Geld investieren in die Bucherstellung, in die Qualität und auch ins Marketing, weil wir hinten raus wissen, okay, wenn der Plan aufgeht, dann haben wir dieses Potenzial am Verkauf.
Um vielleicht mal so ein bisschen kritisch nachzufragen, weil um den Weg so zu gehen, wie du es jetzt beschrieben hast, würde man ja immer schon auf Themen setzen, bei denen es eine Nachfrage gibt. Mhm. Verhindert das nicht, dass Bücher erscheinen oder gemacht werden, die wirklich so ein bisschen die Idee aus dem Nichts holen, also die wirklich originell sind oder so Themen setzen, von denen noch niemand wusste, dass es Themen werden könnten?
Kann man auch machen. Also das heißt ja nicht, dass man es nicht machen kann, aber das ist quasi nicht unser System, weil wir natürlich unseren Kunden auch in gewisser Weise jetzt nicht Erfolg versprechen, aber wir werden natürlich mit unseren Angeboten auch daran gemessen, wie gut am Ende die Bücher funktionieren. Und wenn jetzt jeder mit der ach so tollen Idee um die Ecke kommt, die wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen keinerlei Verkaufschancen hat und am Ende monatelang von uns betreut werden, das Buch auf den Markt bringen und es am Ende nicht funktioniert, dann heißt es am Ende ja, das, was ihr uns gezeigt habt, funktioniert nicht. Das heißt, wir haben zumindest bei uns im Coaching-Bereich sehr stark alles darauf ausgerichtet, dass die Leute zumindest halbwegs gute Verkaufszahlen haben. Manchmal haben wir aber auch Kunden, die genau das sagen. Hey, ich habe da eine Idee, ich will unbedingt das machen, denn das ist so der neue heiße Scheiß und nach dem Motto, und das sieht man einfach im Markt noch nicht, weil es keine Bücher dazu gibt oder weil dieser Trend aus den USA noch nicht bei uns ist. Und dann sagen wir immer, okay, wir müssen aber irgendwie diese Idee, die du hast, mit Daten hinterlegen. Das heißt, was man dann macht, ist, man schaut sich zum Beispiel einmal das Suchvolumen von Suchbegriffen auf Amazon an. Das heißt, es gibt Tools, mit denen kann man genau auslesen, wie häufig ein Suchbegriff eingegeben wird. Und selbst wenn es dazu noch keine Bücher gibt, kann es ja durchaus sein, dass Leute trotzdem schon danach suchen. Und dann hätte man zumindest einen gewissen Datensatz, an dem man sich klammern kann und sagen kann, okay, dieses Keyword wird schon 500 Mal pro Monat gesucht, gibt noch kein Buch. Aber wenn ich jetzt mein Buch hätte, dann könnte ich zumindest einen Teil davon schon mal abfangen und hätte weniger Flop-Risiko.
Wenn wir über Geld reden, wenn ich jetzt eine Idee habe, die nach euren Analysen erfolgsversprechend ist, was kostet es mich, ein Buch zu veröffentlichen, nachdem ihr mich gecoacht habt und auch die Veröffentlichung übernommen habt?
Also wir übernehmen erstmal keine Veröffentlichung, sondern es bleibt alles immer bei dir. Wir sind quasi eher so der Berater in dem Ganzen, wir zeigen dir den Weg, aber den Weg gehst du immer selbst. Und Kosten, das hängt voll drauf an, was du am Ende veröffentlichen möchtest. Also es gibt Buchprojekte, die werden bei uns für teilweise unter 1.000 Euro erstellt. Wir haben aber auch Projekte, die sind zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Kann man ein Beispiel machen. Also zum Beispiel sehr teure Projekte sind häufig solche Projekte wie Kochbücher, Reiseführer, die halt auch sehr, sehr viel Illustrationen drin haben, Bilder. Die sind dann in der Erstellung sehr teuer, auch durch den Buchsatz. Während Buchprojekte wie zum Beispiel relativ kurze Ratgeber oder auch Low-Content-Projekte. Low-Content-Projekte sind Projekte mit wenig Inhalten. Das können Malbücher sein, Rätselhefte. Und sowas kann man heutzutage auch mit Einsatz von künstlichen Intelligenzen sehr, sehr günstig erstellen.
Stichwort künstliche Intelligenz. Wie sehr nutzt ihr künstliche Intelligenz bei der Marktanalyse? Hat sich da viel verändert in den letzten Monaten und Jahren?
Tatsächlich, bei der Marktanalyse nutzen wir künstliche Intelligenz nicht so wirklich. Also dort nutzen wir einfach nur die Daten, die uns die Tools ausspucken, die Tools wiederum aber auch von Amazon bekommen. Beziehungsweise, jetzt wo du sagst, viele der Datenpunkte werden dann mit künstlichen Intelligenzen noch aufbereitet durch die Tools. Aber wir selbst nutzen jetzt keine speziellen künstlichen Intelligenzen für die Marktanalyse, eher für die Bucherstellung und Vermarktung.
Das wäre ein Punkt, der mich noch interessieren würde. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, also die Professionalisierung. Es ist ja tatsächlich so, wenn man sich Bestsellerlisten anschaut, man sieht oft gar nicht mehr den Unterschied. Also man muss wirklich erstmal nachgucken und dann sieht man irgendeinen seltsamen Firmennamen und dann stellt man fest, das ist irgendwie nur eine Person oder das ist eben auf jeden Fall kein Verlag, den es so gibt. Man sieht es den Büchern nicht mehr in der Form an, oft. Und das hat ja auch was mit den Fortschritten im Bereich KI zu tun. Also inwiefern nutzt ihr das? Wie würdest du generell den Einfluss von KI jetzt auf den Self-Publishing-Bereich sehen? Und dann führt das ja auch mit dazu, dass die Konkurrenz immer größer wird. Im Prinzip bildest du ja auch so deine eigene Konkurrenz mit aus. Und so wie du es beschreibst, es gibt dann immer mehr Self-Publishing-Unternehmer, die dann alle Tools zur Verfügung haben, nicht zuletzt dank KI, damit sie das auf einem sehr hohen professionellen Niveau machen können.
Ja, also erstmal zu dem Thema meine eigene Konkurrenz. Also ich würde mich mittlerweile nicht mehr primär als Self-Publisher bezeichnen. Also das Blatt hat sich schon vor Jahren gewendet und mittlerweile ist das Unternehmen im Coaching-Bereich einfach so groß, dass ich selbst kaum noch Bücher veröffentliche. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass die künstlichen Intelligenzen dafür gesorgt haben, dass das kaum noch zu unterscheiden ist, sondern der Schritt, der wurde schon vorher gemacht, indem ganz einfach letztendlich die gleichen Ressourcen genutzt wurden. Also letztendlich die Designer, die die Verlage nutzen, die kannst du auch als Self-Publisher nutzen, wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Man kann auch ein bisschen tricksen noch, dann kriegt man es vielleicht sogar deutlich günstiger. Also mal als Benchmark, so ein Buchcover wird zum Beispiel von uns und unseren Kunden für ungefähr 300 bis 400 Euro erstellt, was ja für jeden Self-Publisher erschwinglich ist, der einen gewissen finanziellen Erfolg damit hat, sage ich es mal so. Genau, das hat einerseits dazu geführt und die künstlichen Intelligenzen sorgen jetzt eben dafür, dass man sich diese 300, 400 Euro vielleicht auch noch sparen kann, indem man zum Beispiel Buchcover mit künstlichen Intelligenzen erstellen kann, zum Teil auch Buchinhalte. Der ganze Bereich Illustrationen, also ich kenne keine Personen mehr aus dem Self-Publishing-Bereich, mit denen ich zusammenarbeite, die noch mehrere tausend Euro für Illustrationen ausgeben. Sowas wurde komplett abgelöst durch künstliche Intelligenzen wie Midjourney, Ideogramm und Co. Beschreibungstexte auf Amazon werden mittlerweile mit KI erstellt. Buchtitel. Selbst im Lektorat und im Korrektorat wird schon KI eingesetzt. Obwohl in den allen Bereichen, würde ich sagen, sind wir noch nicht bei 100%. Also am Ende ist es immer noch so, wenn ich einen richtig guten Buchdesigner habe, da kommt die künstliche Intelligenz noch nicht ran. Aber wir reden jetzt hier wirklich nur noch über Monate und dann ist es fast auf dem gleichen Level.
Wir haben jetzt über KI und das, was uns eigentlich in diesem Podcast interessiert, nämlich das, was Bücher zu Büchern macht, gesprochen. Wie ist es denn, wenn die KI selber schreibt? Hast du da eine, sagen wir mal, so eine ethische Richtlinie oder könntest du dir auch vorstellen, von KI geschriebene Bücher nicht zu vertreiben, aber in diese Richtung zu coachen?
Ja, könnte ich. Ist natürlich auch eine Fragestellung, mit der wir uns beschäftigt haben in den letzten Monaten. Ich glaube, mit der man sich auch beschäftigen muss an unserer Position. Zumal wir auch ein Unternehmen sind, das wirklich sehr modern aufgestellt ist und immer am Zahn der Zeit. Das ganze Thema Moral muss am Ende natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben für uns Folgendes entschieden: Wenn die Qualität gut genug ist, kann man KI definitiv einsetzen. Solange diese Qualitätssicherung aber nicht da ist und künstliche Intelligenzen einfach qualitativ hinterherhinken, würde ich sagen, sollte man es nicht einsetzen, beziehungsweise sollte man dann eben selbst noch an den Texten arbeiten, Lektorate und sowas mit einbinden, sodass die Qualität am Ende sichergestellt wird. Und da wären wir nochmal bei Erikas Frage. Denn das ist nämlich der Punkt. Heutzutage können Bücher innerhalb von Minuten erstellt werden mit künstlichen Intelligenzen, wie ChatGPT kennt zum Beispiel jeder. Es gibt mittlerweile auch andere, die da sehr gut aufgestellt sind. Das heißt, wir müssen uns natürlich die Frage stellen, ab wann ist vielleicht ein Zeitpunkt erreicht, an dem der Markt einfach geflutet wird mit künstlich oder mit von künstlichen Intelligenzen erstellten Büchern? Und wie können wir am Ende überhaupt noch unterscheiden, was kommt jetzt von einem professionellen Verlag, was kommt von einem professionellen Self-Publisher und was ist KI? Und was davon möchten wir am Ende des Tages überhaupt kaufen? Und ich glaube, aktuell ist es bei uns in der Gesellschaft so, dass, glaube ich, ich würde mal schätzen, mindestens 95% der Leute keine KI-Bücher kaufen wollen und eher zum Verlag oder vielleicht eher zu einem professionellen Self-Publisher tendieren wollen. Und das bleibt spannend, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob die Plattformen wie zum Beispiel Amazon sowas in Zukunft kenntlich machen oder ob es gar nicht kenntlich gemacht wird und einfach der Markt geflutet wird, da müssen wir abwarten.
Du hast vorhin gesagt, du bist kein großer Bücherwurm, sag ich jetzt mal salopp.
Ja.
Machst du Unterschiede, wenn du liest, ob Bücher von Self-Publishern stammen oder aus renommierten Verlagen?
Ja, allerdings sehe ich bei mir auch die großen Unterschiede von den Self-Publishern. Also ich lasse mich von guten Titeln und guten Covern nicht blenden. Ich sehe an anderen Ebenen, ob die Qualität stimmt oder nicht. Aber ich würde sagen, es ist immer noch so, dass die Verlage im Durchschnitt qualitativ definitiv eine Nase vorn haben. Also es gibt Self-Publisher, die aufgeschlossen haben. Es gibt hervorragende Bücher, aber es gibt eben auch immer noch sehr viel Schrott im Markt. Wir haben ja letztendlich auch nur einen ganz kleinen Teil des Marktes als unsere Kunden. Und wir sehen natürlich auch, was links und rechts veröffentlicht wird. Und da gibt es schon noch gruselige Sachen. Das Gute ist mittlerweile, dadurch, dass es auch so viele gute Leute gibt, da kommen die gruseligen Sachen gar nicht mehr so ganz nach oben. Die landen dann irgendwo auf Seite 2 und 3. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man als Otto-Normalverbraucher jetzt voll auf irgendein Schrottbuch reinfällt, ist relativ gering, aber kann natürlich immer noch passieren. Ja.
Wie würdest du denn die internationalen Perspektiven sehen? Also wir, Stichwort KI und nochmal Übersetzungen sind ja sehr, sehr viel einfacher dadurch auch geworden. Spielt das bei euch auch eine Rolle?
Ja. Ja. Also das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt in unserer Publishing-Strategie auch in den nächsten Monaten verändern werden. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer von Internationalisierung bei unseren Kunden abgeraten, weil es einfach sehr viel Fokus kostet und dann die anderen Märkte doch häufig anders sind als der deutsche Markt. Also einfach ein deutsches Buch auch in den Staaten zu veröffentlichen, hört sich relativ einfach an. Ich lasse es übersetzen, ich passe das Cover an und dann drücke ich auf Veröffentlichen bei Amazon KDP und morgen ist es dann dort verfügbar. Aber die Amerikaner haben einen anderen Geschmack. Du musst dort an Rezensionen kommen, es gibt andere Marketing-Tools. Inhalte sind komplett anders. Es gibt in den Staaten Nischen, die gibt es bei uns nicht. Es gibt bei uns Themen, die gibt es dort nicht. Das heißt, es ist nicht so einfach. Und dieses zusätzliche finanzielle Risiko für eine Übersetzung einzugehen, hat sich häufig nicht rentiert. Also da hat man dann eher betriebswirtschaftlich gesagt, ich mache lieber ein zweites deutsches Buch als ein deutsches Buch und eine Übersetzung für andere Länder. Jetzt ist es natürlich so, durch die Tools, dass wir fast zum Nulltarif die Bücher auf einem sehr hohen Niveau übersetzen können. Und dementsprechend werden wir in Zukunft auch unsere Strategie dahingehend anpassen, dass man viel stärker internationalisiert, was über Amazon KDP sehr einfach möglich ist.
Mhm. Aber heißt das auch, dass ihr dann eure Marktanalysen auch auf andere Märkte ausweitet? Weil die sind momentan auf den deutschen Buchmarkt und
genau,
da KDP oder Amazon spezialisiert.
Genau, aber alle Tools, die wir zum Beispiel nutzen, kommen sowieso aus den Staaten. Mhm. Das heißt, all das, was ich schon erklärt habe mit den Verkaufsrängen, das kann man 1:1 auf den amerikanischen Markt projizieren. Da ist es natürlich dann auch von der Konkurrenz deutlich stärker. Das heißt, es gibt viel mehr Bücher auf dem Markt mit viel mehr Rezensionen. Ich brauche viel mehr Verkäufer auch, um nach oben zu kommen in die Top-Position. Denn auch in den USA verkaufen halt nur die Top 5 Bücher, die halt für einen Suchbegriff auftauchen. Und deswegen ist es deutlich schwerer, aber wenn es klappt, dann hat man natürlich viel mehr Verkaufspotenzial. Das heißt, auch das ist etwas, was wir in Zukunft stärker anvisieren werden und was auch der riesengroße Vorteil von Amazon einfach ist, weil ich mit wenigen Klicks mein Buch nicht nur in den USA, sondern auch in ganz Europa, ich glaube sogar zum Teil in Asien, vertreiben kann.
Mhm. Tom, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in eine Entwicklung im Literaturbetrieb und auf dem Buchmarkt, die manchen vielleicht gar nicht so schmecken wird.
Hast du noch eine Prognose für uns, was der Sachbuchtitel für den Herbst wird? Oder?
Boah, der Sachbuchtitel für den Herbst. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung.
Ah, schade. Sonst wären wir jetzt vielleicht auch noch eingestiegen ins Self-Publishing-Business.
Das stimmt. Vielleicht ein Buch über den Literaturbetrieb?
Das wird bestimmt ein Bestseller, ja.
Ihr habt es gehört, es ist nicht das erste Mal, dass Erika Tomalla und Tom Schmidt miteinander gesprochen haben. Ein Interview, das Erika mit Tom geführt hat, erscheint bald in einem Band mit dem schönen Titel Banales Publizieren.
Genau. Ja, was ich besonders interessant fand jetzt an diesem Gespräch mit Tom Schmidt und generell auch unserer Folge zu Self-Publishing, ist, dass man gesehen hat, wie unglaublich breit das Spektrum ist. Also Tom Schmidt ist jemand, der das wahnsinnig erfolgreich betreibt und professionell. Da ist eigentlich jeder, der von ihm gecoacht wird, so ein kleiner Eigenverlagsunternehmer. Teilweise kann man die Bücher überhaupt nicht mehr unterscheiden von Büchern, die im Verlag gemacht werden. Aber es gibt natürlich, also das, was du ganz am Anfang Opas Kriegsmemoiren, glaube ich, genannt hast, oder Opas Memoiren, das gibt es natürlich auch noch. Also es gibt natürlich auch Leute, die das weiterhin auf einem sehr niedrigschwelligen und vielleicht auch dilettantischen Niveau machen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Interessant ist, und da wären wir vielleicht auch bei unserer letzten Rubrik, dem Blick ins Jetzt, dass Self-Publisher natürlich auch zunehmend versuchen, in die regulären Märkte einzudringen. Also vor allem auch in den stationären Buchhandel.
Der Blick ins Jetzt.
Es gibt, das war eine Meldung aus dem August 25, jetzt bald ein Speed-Dating für Self-Publisher und das soll unabhängige AutorInnen und unabhängige Buchhandlungen zusammenbringen. Damit beide Seiten keinen großen Aufwand haben, hat der Autor Tommy B. Brandl das erste Self-Publisher-Speed-Dating ins Leben gerufen. Das funktioniert so, dass die AutorInnen sich und ihre Bücher bei bis zu 5 Buchhandlungen vorstellen können. Und wenn die Sortimente Interesse haben, dann wird mehr daraus. Man konnte sich da, glaube ich, bis September bewerben. Und jetzt findet das irgendwann statt. Und ich glaube, man darf sehr gespannt sein, ob das vielleicht auch ein Weg ist, dass in Zukunft mehr Self-Publisher auch Zugang zu Buchhandlungen gewinnen.
Self-Publishing könnte also wieder ein bisschen analoger werden. Das ist doch ein schöner Schluss.
Ja, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen, Kritik und natürlich auch für Vorschläge für Themen. Unsere E-Mail-Adresse, genau wie alle Hinweise zur heutigen Sendung, findet ihr in den Shownotes. Abonniert den Podcast, gebt uns 5 Sterne und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal im Laden.
Bis zum nächsten Mal, Erika.
Literatur im Betrieb ist ein Podcast der LMU München. Moderiert von Erika Tomalla und Laden Gladitsch. Produziert von Pool Artists. Projektleitung Julia Tautz. Redaktion und Skript Erika Tomalla, Laden Gladitsch und Julia Tautz. Sounddesign Benjamin Meyer. Cover Susanne Igelmann.